heute weiter mit Teil 2. Wir sind, wer wir sind. Oder wir hätten es auch sagen können. Okay. Kein Problem, ich fülle die Zeit auch alleine. Warum wir sind, wer wir sind. Bernd hat diesen Bibelvers am Anfang genannt aus Philipper 4. Und wir reden von vielen Dingen, die wahrhaftig, die gut sind, die lobenswert sind. Wir erzählen von Männern und Frauen Gottes, auf deren Schultern wir stehen. Das ist ja so ein Begriff. Das heißt, wir sind nicht die Ersten, die Jesus gefunden haben. Wir sind nicht die Ersten, die die Geistestaufe erlebt haben. Es gibt viele wundervolle Generationen vor uns. Und wir haben so viel lernen dürfen von kostbaren Frauen und Männern Gottes. Und ihnen wollen wir einfach Ehre geben. Wir wollen euch Anteil geben an unserer oder an der Gemeinde-DNA. Wie ist die Gemeinde gewachsen, entstanden? Und wer ist schuld daran im besten Sinne? Und man kann bestimmt nicht alles erwähnen, aber vieles. Man kann die einzelnen Teile, also wenn du letzte Woche nicht da warst, sei nicht traurig, hörst dir an, es lohnt sich. Aber du kannst heute den Teil auch voll mitnehmen und verpasst nichts, wenn du das letzte Woche jetzt versäumt hast. Heute Morgen war ich mit unseren Hunden spazieren, da kam schon Segensregen von oben. Und das geht jetzt voll weiter im Geistlichen. Und Gott hat mich an 3 Bibelstellen erinnert und die möchte ich gerne voranstellen, bevor wir zum Punkt 2, sagenhaft, wir sind letztes Mal zum ersten Punkt von 12 gekommen. Das heißt, es wird im neuen Jahr weitergehen mit dieser Reihe. Bevor wir mit Punkt 2 weitermachen, muss ich was einbauen. 3 Bibelstellen. 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 8. Da sagt die Schrift, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen, und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Da geht's um den Umgang miteinander und es geht um dem Teufel widerstehen und mittendrin, so das Herzstück dieses Abschnitts ist, sei demütig. Weil wenn du stolz bist, dann widersteht dir Gott. Dann wird Gott dir nichts geben können. Und das ist eine doofe Position, in der möchte ich nicht sein. Du? Nee, gut, okay. 2. Bibelstelle ist aus dem Buch der Sprüche. Sprüche 9, ich lese mal ab Vers 7. Wer einen Spötter züchtigt, holt sich Beschimpfung. Und wer einen Gesetzlosen zurechtweist, der holt sich Schmach. Weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Weise den Weisen zurecht. Und er wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Belehre den Gerechten, so wird er noch mehr lernen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Bist du weise? Das ist Vers 12. So kommt es dir selbst zugute. Bist du aber ein Spötter, so hast du es allein zu tragen. Das heißt, die Bibel unterscheidet zwischen 2 grundsätzlichen Haltungen. Und Gott hat mich mit diesem Vers 8 mal überführt. Vers 8, weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst, weise den Weisen zurecht, er wird dich lieben. Wie gehst du damit um, wenn dich jemand konfrontiert? Wie gehst du damit um, wenn dir jemand liebevoll sagt, vielleicht solltest du an der Stelle ein bisschen an der Schraube drehen und was verändern? Bist du dann wie so ein HB-Männchen? Das ist so ein Spruch. Ich kenne das HB-Männchen gar nicht. Es war irgendeine Werbung früher, ne, für giftiges Zeug. Und das ging dann in die Luft. Also reagierst du cholerisch, rastest du aus, gehst du an die Decke. Was heißt du? Kennt ihr den Witz von dem Schaf und dem Rasenmäher? Hat mein Sohn mir erzählt. Treffen sich ein Schaf und ein Rasenmäher auf der Wiese. Und das Schaf sagt, mäh, sagt der Rasenmäher, du hast mir überhaupt gar nichts zu sagen. Okay, das waren die 5, die es verstanden haben. Mähen, mäh, ja, okay. Also bist du so jemand wie dieser Rasenmäher, der total austickert? Oder bist du einer von den Weisen, die es zumindest erstmal sacken lässt? Nicht jeder, der dir was Negatives sagt, hat ja auch recht. Es gibt auch viele Menschen, die vielleicht da von was Falschem ausgegangen sind oder wie auch immer. Das Recht hast du ja, das zu sortieren. Aber nimmst du es erstmal? Gehst du damit ins Gebet und sagst, hey Gott, ist das jetzt was für mich? Sollte ich da wirklich was drehen oder nicht? Ja, und die dritte Bibelstelle, und dann sage ich euch, verrate ich euch das große Geheimnis, warum ich die jetzt vorgelese. Lukas 10, Vers 21. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig geworden vor dir. Werdet wie die Kinder, das ist was, was wir oft hören. In welcher Position ist ein Kind, also ein normales, nicht verhaltensgestörtes, psychisch krankes oder sonst wie schräges Kind, ein normales, kleines Kind, ist in der Position, alle anderen wissen mehr vom Leben als ich. Ich muss noch eine Menge lernen. Und von denen, die sind eigentlich alle immer größer als ich selber, ne? So die 90% der Leute, die das Kind trifft, kann ich was annehmen. Stimmt's? Das ist so die Position. Und vielleicht hast du mit Stolz noch nie ein Problem gehabt, aber ich hatte damit schon einige Probleme. Und Stolz hat verschiedene Ausdrucksformen. Eine Ausdrucksform davon sind Vorurteile. Ist der Geist der Kritik, dass man sich erhebt über andere. Und über die zwei nächsten Beispiele, die wir haben, habe ich mich erhoben, war ich stolz, hatte ich Vorurteile und war ich voller Kritik eine Zeit lang in meinem Leben. Und Gott hat einen Riesenspaß dabei gehabt, mir durch die Menschen, wo ich so gut Bescheid wusste und wo ich dachte, nee, der redet doch zum Beispiel der Nächste, der redet ja sowieso immer nur über Geld. Der kann nicht wirklich geistlich sein, wenn der so viel über Geld, über Finanzen predigt, über Wohlstand. Und immer, wenn der Bernd begeistert kommt mit einer Zeitung und einem Buch oder einer Predigt, dann habe ich nur gestöhnt und habe gesagt, nee, ich höre mir lieber eine Predigt von dem an, aber nicht von dem. Ich habe mich eins gemacht mit vielen doofen Vorurteilen, die schon in der Luft lagen. Und ich war voll daneben. Ich war absolut voll daneben und Gott hat mich überführt. Und ich habe Schlüsseldinge und lerne heute Schlüsseldinge von diesem Mann, von dem wir jetzt gleich reden werden. Und hätte Gott das nicht gemacht, ich hätte ganz viel verpasst, ganz viel Tiefgang verpasst vom Wort Gottes. Und wisst ihr, eine Weise, wie Gott stolzen Leuten widersteht, ist folgende. Er versteckt Dinge hinter Dingen, die dich ärgern, die dich provozieren, wo Leute kommen, die so anders sind als du, Benny Hinn, über den reden wir nicht, der mit seinen weißen Anzügen, dem Stehkragen und der fetten Uhr war auch so einer. Und ich dachte, bah, was kannst du mir schon? Und ich habe so viel über den Heiligen Geist von ihm gelernt und bin so gesegnet worden von seiner Lehre über die Salbung und habe Buße getan, habe angefangen für ihn zu beten, anstatt meinem Stolz Raum zu geben. Bei Kenneth Copeland, das ist jetzt, verrate ich es euch, ist jetzt unser nächster Punkt. Auf dessen Schultern stehen wir und ihm verdanken wir ganz viel. Der Mann, der schneidet das Wort in gerade Richtung. Ich war zweimal entgegen, alle liebe Zellleiter, Mittwoch, da ging es irgendwie um die Bequemlichkeitszone, habe das kurz verpasst durch ein Gespräch, was ich hatte. Also wenn ich dahin fliege, das sprengt meine Bequemlichkeitszone absolut. Und ich war zweimal auf der Ministers Conference dort in Fort Worth bei Copeland und den Leuten, die er einlädt. Und wisst ihr, ich habe immer gedacht, wir sind schon gut drauf. Die Christa sagte, wir haben gute Prediger, wir haben gute Lehre, wir haben schon Erkenntnis. Aber als ich da saß, habe ich gedacht, ich habe bisher in meinem Christenleben wahrscheinlich nur Milch getrunken. Weil ich so beeindruckt war von dem Tiefgang der Predigten, von dem Vollkornbrot, was wir dort bekommen haben, dass es mich einfach überwältigt hat. Ich habe Berge mitgeschrieben und zehr da heute noch von und könnte heute noch Dinge ausbrüten von dort. Aber Vorurteile hätten mich fast des Segens beraubt, den dieser Mann und seine Frau in mein Leben gebracht haben. Und Sprüche 9, da hat Gott mich ganz persönlich mal hingeführt an diesen Vers. Und er hat zu mir gesagt, Iris, du musst dich entscheiden. Willst du ein Spötter sein, jedem an die Gurgel gehen, natürlich nur hier innen drin, der dich korrigiert, der dich weiterführt, der dir sagt, hey, das ist nicht gut? Oder willst du ein belehrbares Herz haben? Willst du weise sein? Und die Furcht Gottes, wenn du wirklich die Furcht Gottes hast, großen Respekt vor Gott, dann wirst du merken, wie Gott durch viele Menschen zu dir spricht, zu dir redet. Gott kann durch einen Ungläubigen auf der Straße zu dir reden. Und selbst wenn er was Verdrehtes sagt, kann es sein, dass der Heilige Geist an deinem Herz klopft, macht bling bling und der Groschen fällt an einer Stelle. Die Schrift sagt in den Sprüchen, die Weisheit schreit auf den Straßen, aber der Stolze verpasst sie. Gleiche Leute hören die gleiche Predigt, der eine fährt heim und sagt, boah, Hammer, was ich heute mitgenommen habe. Und der andere sagt, habe ich alles schon gehört, habe ich alles schon gewusst, hat mir überhaupt gar nichts gegeben heute Morgen. Dem Stolzen widersteht Gott, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Sei hungrig wie ein guter Löwe nach Futter. Du wirst viel finden, wo du es gar nicht vermutest. Ein Prediger hat mal einen anderen gefragt, irgendwann im 19. Jahrhundert wurde ein Erweckungsprediger von einem anderen Prediger gefragt, darf man als Christ säkulare Literatur lesen? Sollte man das tun? Und der Mann hat nicht pauschal geantwortet, er hat nur gesagt, eine gute Biene kann auch vom Unkraut sich Nektar zusammensammeln. Und das ist ein weises Wort. Sei lernend, hab das Wort im Kopf und leg die Vorurteile ab. Aber was kritisieren wir? Wir kritisieren, wovor wir Angst haben, und wir kritisieren, was wir nicht verstehen. Da kommt so der innere Bock zum Aufstehen. Aber die Sachen, worüber du dich bisher aufgeregt hast, mit denen solltest du dich ganz besonders auseinandersetzen. Da ist eine Menge Lernpotenzial versteckt. Es ist deine Entscheidung, ob du es verpennst oder ob du jetzt gerade vielleicht wach wirst und sagst, okay, da gucke ich mal dahinter. Was habe ich von Kenneth Copeland gelernt? Über den Blutbund. Ich habe noch nie eine Predigtreihe über den Blutbund gehört, mit solchem Tiefgang von Abraham angehend, wie von Kenneth Copeland, eine englische Predigtserie. Ich habe eine Menge gelernt, Christa, über den Umgang mit Finanzen, über Zehnten, Opfer und alles. Und auch ein großes Vorbild gefunden in Kenneth Copeland. Ich habe Heilung, göttliche Gesundheit, ein langes Leben zu erwarten in Gesundheit, habe ich von dort gelernt. Und ganz besonders habe ich gelernt, radikalen Gehorsam Gott gegenüber. Ganz egal, was Menschen denken, was Menschen glauben oder erwarten, radikalen Gehorsam. Ja, Amen.
Wir sprachen das letzte Mal über unsere Prägungsbeginne in Karlsruhe, Siegfried Müller. Vielleicht erinnert ihr euch. Siegfried Müller hat uns 3 weitere Tore aufgemacht, die wir in seinem Buchshop oder über ihn dann später auch persönlich erfahren haben. Das war zum einen die Lehre von Kenneth E. Hagin. Das war zum anderen Dr. Yonggi Cho, wo ich selbst dann auch mal bei ihm in seinem Hauptquartier war, in Südkorea, Pastor der größten Gemeinde der Welt. Und der dritte war, hilf mir, John Austin, genau. Ja. Also Leute aus der Glaubensbewegung, Wort des Glaubens oder Bewegung von Wort und Glauben, wie auch immer sie heute benannt werden. Und Kenneth Hagin, der das initiierte, der Rema schuf, die Rema-Bibelschulen weltweit, ich weiß nicht wie viel, über 100 Bibelschulen gibt es inzwischen und 5 oder sogar 6-stellige Absolventenzahlen sind überall in der Welt als Pastoren inzwischen tätig. Wir haben hier in Bonn ist die nächste Bibelschule. Robert Tomaschek ist einer der Leiter für Deutschland von Rema. Also der Dienst von Kenneth Hagin hat uns sehr, sehr beeinflusst. Und nach seinem Tod gab es so etwas wie einen Kronprinzen dieser Bewegung. Diese Bewegung ist nicht organisiert, also Rema an sich schon, aber zu Wort des Glaubens gehören unzählige Gemeinden und auch Gemeinden aus verschiedenen Gemeindebünden, die eben diese Lehre für sich auch genommen haben und sagen, jawohl, Glauben ist tatsächlich ein Fundament. Und der Kronprinz, wenn ich ihn so nenne, nach Hagins Tod, heißt auch Kenneth und war eben der Copeland. Es wurde mal in den 80er, kam dieses Spottlied auf Copenhagen, galt dann für Copeland und Hagin. Kenneth Hagin ist mein persönlicher Held. Und ich weiß, er ist umstritten, wie alle meine Helden übrigens. Copeland. Hagin habe ich letztes Mal von erzählt, das ist definitiv auch mein Held gewesen. Er ist jetzt beim Herrn, also hier unten nicht mehr aktiv und doch passiv immer noch zugegen durch seine Bücher. Ist gerade wieder ein ganz neues, in Anführungszeichen, in Deutsch erschienen, was es so bisher nicht gab. Aber Kenneth Copeland ist sehr aktiv in dieser Zeit. Er gilt als der einflussreichste Fernsehprediger der Welt derzeit. Selbst Joyce Meyer kommt da nicht ran. Wobei, die kommen alle aus demselben Stall, müsst ihr mal schauen. Diese wirklich einflussreichen Leute im Fernsehen, die kommen alle aus der Glaubensbewegung. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man für Fernseharbeit extrem viel Geld braucht. Ich meine, wir glauben für ein Budget von Hunderttausenden im Jahr, die glauben für Budgets von Millionen im Monat. Das ist nochmal eine andere Summe und das verdient Anerkennung. Denn die stehen auch mit ihrem eigenen Vermögen immer dahinter. Das ist immer ein Risiko. Man neidet diesen Leuten manchmal, dass sie auch selbst sehr wohlhabend sind, aber sieht die andere Seite nicht, was für ein Risiko die eingehen. Das ist wie Geschäftsleute, die natürlich Unternehmerrisiko tragen und immer mit ihrem ganzen Vermögen letztendlich auch dafür einstehen, dass ihr Geschäft läuft. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh, du bist ja ein reicher Geschäftsmann. Sieh die andere Seite und dann sei ruhig. Richtig? Gibt es Unternehmer hier, die das bestätigen können? Ja doch, 2, 3, 4, okay. Kenneth wuchs geistlich unter Dr. Oral Roberts, den gucken wir uns auch nochmal an, und Kenneth E. Hagin auf. Das waren so seine beiden Mentoren. Er bekehrte sich erst Anfang 30, war also sowas wie eine späte Geburt, und ging dann nochmal zu einer Universität, um zu studieren, um eine christliche Universität, eben die Oral Roberts University in Tulsa, Oklahoma. Und er beschreibt immer wieder, er war der älteste Freshman, also der älteste Anfänger, der da so rumlief, zog damit sein, ich glaube, 2 kleine Kinder hatten sie damals nach Tulsa, wohnten in einem kleinen Wohnung, hatten nicht mal ein Bett, auf dem sie schlafen konnten, die waren verschuldet bis hinten wieder und hörten einfach Gott reden, dass sie dorthin gehen sollten, um zu studieren. Sein Dienst hat heute mehr als 1 Million Partner, die ihn finanziell und durch Gebet unterstützen. Ich denke, das ist auch einmalig. Ich wüsste keinen anderen Christendienst, der solch eine breite Basis geschaffen hätte. Er finanzierte, jetzt sage ich ein paar Zahlen, die nicht jeder kennt. Er finanzierte die letzten Jahrzehnte 80% aller Ausgaben, die Reinhard Bonke mit Zephan hatte. 80%. Ist das richtig, Lisa? Du hast die Biografie durchgelesen von Reinhard Bonke? Ich habe es nicht aufgeschrieben. Ja. Darüber redet er gar nicht so viel, aber er hat letztendlich Anteil an allem, was Zephan macht, an allen den 65 Millionen Seelen, die Bonke in Afrika für Jesus gewonnen hat. Bitte?
Amen,
ja. Da muss das höher halten, dann hört man das auch besser. Was man weiß, er fliegt die Citation 10, also Citation 10, dieses teuerste Passagierflugzeug, was es gibt, seit 2006. Ich habe jetzt gerade einen Partnerbrief bekommen, hat jetzt die 1 Million Flugmeilen mit dieser Maschine geflogen. Er ist leidenschaftlicher Pilot. Und viele beschweren sich, warum muss dieser Mann so ein teures Flugzeug fliegen für seinen Dienst, wird doch auch eine Propellermaschine gehen. Was aber kaum einer weiß, ist, dass er über 30 Flugzeuge in den letzten 40 Jahren an andere Dienste verschenkt hat. Versteht ihr, immer erst die andere Seite hören, bevor man neidisch wird oder gar eifersüchtig oder irgendein seltsames Ding glaubt, was man im Internet liest. Ein Tipp ist, schaut nicht ins Internet, wenn ihr einen meiner Helden sehen wollt. Ihr findet die furchtbarsten Geschichten dort, die furchtbarsten Verleumdungskampagnen. Es gibt ein paar Leute, es sind nicht viele, aber die machen sich so eine Arbeit, um alles zu diskreditieren, was geistlich erfolgreich ist. Egal, ob du Siegfried Müller suchst, Joyce Meyer suchst, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, du findest die alle da. Zerrissen bis zur Unkenntlichkeit, verzerrt, weil die haben ja Erfolg und die glauben ja wirklich, dass Gott noch Großes tut und die glauben an Zeichen und Wunder und die erleben sie sogar und die sind einflussreich für Gott in dieser Welt. So, bitte, tu dir das nicht an. Wenn du da eine längere Zeit im Internet drüber wütest, du wirst selbst ganz kirre. So, Wisst ihr, ich folge diesen Leuten jetzt seit 25 Jahren. Ich habe einige persönliche Kontaktpunkte gehabt. Ich kenne Leute, die sie persönlich kennen. Ich weiß um ihren Dienst. Kenneth Copeland hat in dem Jahr meiner Geburt angefangen mit seinem Dienst. 47 Jahre dementsprechend feiert er jetzt Jubiläum. Und er ist unantastbar für Steuerbehörden und alles andere bis heute geblieben, weil er seinen Dienst integer führt. Steht er. Und dann gibt es immer Leute, die das trotzdem im Müll ziehen und dem irgendwas unterstellen. Und ich habe schon die allerunmöglichsten Anschuldigungen gehört. Ich war mehrfach in seinem Hauptquartier in Fort Worth und ich bin jedes Mal beeindruckt von der Vortrefflichkeit, mit dem dieser Mann seinen Dienst führt. Er ist in seinem Herzen ein einfacher Mann, aber er führt weit über 300 Angestellte, die, ich glaube, über 150 sind allein für die Post zuständig, vollzeitlich angestellte Leute in seinem Dienst. Auf seiner jährlichen Ministerkonferenz, Iris hat darüber erzählt, da sitzen Leute wie Reinhard Bunk und Joyce Meyer unter den Teilnehmern. Die sagen kein Wort, die sitzen einfach nur unter dem Wort und nehmen was mit. Ich habe mich jahrelang immer gefragt, wo so Leute wohl hingehen, um sich geistig aufzutanken. So Leute, die überall immer nur als Redner stehen vor den Massen. Und da habe ich sie gesehen, das finde ich gut. Und das ist so ein Adlernest, wisst ihr, dahin zu gehen. Und du hörst dann, jeder darf nur eine Predigt halten von den 13, 14 ausgewählten Rednern, die dort an dieser Konferenz sprechen. Und jedes Mal hörst du so Best of von irgendeinem Ministry, der selbst einen riesen Einfluss hat weltweit und hörst, was er gerade so erlebt, wo er durchgeht, kriegst das mit und du kannst lernen von diesen Adlerfürsten, nennen wir sie mal so. So, für mich ist das immer wieder eine große Zeit. Wir werden im Januar wieder da sein. Dieses Jahr waren wir nicht da, aber dieses Jahr war dieser große Moment. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Der Papst hat Kenneth Copeland ein Grußwort geschickt. Habt ihr das Video gesehen? Könnt ihr im Internet sehen? Sowas, da habe ich, solange ich Christ bin, von geträumt, von so einer Offenheit. Er hat ihn gegrüßt, er hat gebeten, dass Kenneth Copeland für ihn betet. Es kam dann auch eine Rückeinladung, er lud dann Kenneth Copeland und noch 3-4 andere Geistleiter zu sich ein, die hatten da ein Meeting im Vatikan und haben miteinander gebetet, Fotos davon. So, da gibt's richtig gute Dinge, die da zurzeit passieren. Und ich bin begeistert, wirklich begeistert über unseren neuen Papst. Also es ist nicht unser Papst, es ist der Papst, der Bischof von Rom, aber es ist einer der geistigen Führer unserer Zeit und er tut das, was ich mir immer gewünscht hätte von den Vorgängern. Er geht auf die Pfingstler zu, er spricht in Zungen, er geht auf die Freikirchler zu, er wertschätzt alle im Leib Christi gleich auf und das hat es so noch nie gegeben. Aber das wäre ein Thema für sich. Der Papst steht jetzt gar nicht in unserer Zwölferliste drin, aber eben Ken Copeland. Von ihm gelernt habe ich Folgendes. Erstmal über die Bundesbeziehung mit Gott und meinen Zehnten als Bundeszeichen. Das war für mich eine ganz wichtige Offenbarung. Der Zehnte, das war schon immer klar, dem gibt man natürlich. Aber wie Christa eben sagte, habe ich ihn immer aus dem richtigen Motiv gegeben. Ich glaube, bei mir war das nicht immer so klar. Aber wo ich ihn habe lehren und hören und auch das Buch gelesen über den Blutbund, da fielen mir alle Groschen hierzu. Und ich verstand auf einmal, dass der Zehnte eigentlich einer der wenigen Ausdrucksformen ist, den ich habe, um ihm zu zeigen, wie ernst ich es meine. Wisst ihr, dass bei Geld bei vielen die Freundschaft aufhört? Und sogar bei manchen Christen? Und bei Gott fängt die da gerade an. Gott sagt, prüf mich hierin. Oh. Er sagt, das ist der Marker. Und ich glaube, dass er andersrum uns genauso prüfen kann. Wie treu sind wir mit dem, was er uns gibt? Jemand sagte mal, wenn ich dem Herrn den Zehnten nicht gebe, dann ist es wie, wenn ich die Brieftasche von jemand anderem finde und sie einstecke. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht mein Geld. So, das verstand ich und ich verstand, dass es mein Ausdruck ist, zu sagen, ja Gott, du hast gesagt, alles was dir ist, ist mir und alles was mir ist, sollte eigentlich dir sein, aber du willst nur 10%. Hey, das ist ein Geschenk. Ich danke dir, Herr, ich darf 90% behalten und die 10%, die darf ich auch noch aussäen im Bewusstsein. Da kommt ja viel mehr zurück, nicht nur für mich, sondern für die Orte, wofür ich sie gebe, in die Gemeinde oder wenn ich Opfer gebe in andere Dienste. Wir unterstützen auch Ken Copeland und andere Dienste regelmäßig, immer und immer wieder. Und bei Copeland sind wir ja auch Partnergemeinde, als Gemeinde seit ungefähr einem Jahr jetzt. Das ist ein Vorrecht, sich mit Diensten zu verbinden, die da sind, wo wir hinwollen. Ich habe gelernt, dass es gut ist, schuldenfrei zu sein. Ist gut, oder? Ken Copeland ist ein ganz, ganz großer Verfechter von niemals Schulden machen für irgendwas. So, da bin ich vielleicht noch nicht ganz, aber er hat mir eine Menge beigebracht zu sagen, erwarte doch mal mehr als das Standardprogramm. Haus auf Schulden, Auto auf Schulden, Waschmaschine auf Schulden, Urlaub auf Schulden, ja, was es ja oft so gibt in unserer Zeit. Und wie wär's denn, wenn es andersrum läuft? Du vertraust ihm und er segne dich und du kriegst Stück für Stück, kommst du raus aus diesem Schuldennest, aus dieser Falle.
Er hat mir beigebracht, dass ich Wohlstand erwarten und begehren soll und das mit der richtigen Haltung und dem richtigen Ziel, nämlich ein größerer Geber zu sein. Ich möchte gern der größte Geber der Gemeinde sein. Halleluja. Ja, ich weiß, ich habe Konkurrenz hier, aber das ist gut, das ist gut. Ja, alles für ein One. Was ist deine Vision? Ihr wisst, das ist ein guter Wettbewerb, der ist in Ordnung. Ja, wir können sich da, mit guten Dingen dürfen wir uns gegenseitig übertreffen. Aber was ist deine Vision? Und der größte Nehmer der Gemeinde zu sein, das ist nicht wirklich dasselbe, okay? Aber die geben, empfangen auch immer mehr. Iris und ich, wir geben heute fast 15 Mal so viel wie der Zehnte, mit dem wir damals angefangen haben. Hätten wir damals nie für möglich gehalten. Aber Gott hat gesegnet. In allen Bereichen, immer und immer wieder. Nicht die Gemeinde hat mich reich gemacht, Gott macht mich reich. Steht hier. Meine Quelle ist immer er. Sie kam vorher von meinen vorigen Arbeitgebern, die haben mich gesegnet. Die Gemeinde segnet mich heute auch. Mein Buchverkauf segnet. Dinge segnen mich, Dinge kommen zustande und ich glaube immer noch für mehr. Nicht, weil ich mehr brauche, sondern weil ich mehr geben will. Es ist gut zu geben. Es ist gut zu geben. Wie schön, wenn du jemandem mal was in die Hand drücken kannst, der gerade in der Not ist. Einfach, weil du es hast. Oder? Und es ist schöner, wenn das ein Hunderter ist, als wenn das ein Fünfer ist. So, denk doch mal in der Richtung. Das ist, wie Gott denkt, weißt du? Und wenn du so denkst, ey, du lass das Geld, das geht ganz leicht von der Hand. Und es kommt aber auch wieder rein. Der Herr ist gut. Wenn du, was du fließen lässt, kommt nach. Was du staust, stinkt irgendwann. Das gilt für Geld auch, das habe ich gelernt. Wir haben gelernt, dass der Zehnte nur der Einstieg in göttliches Geben ist und dass Saat und Ernte ein wundervoll göttliches, funktionierendes Prinzip ist. Dann habe ich gelernt, dass ich maskulin predigen und sein darf und mich nicht für Menschen verbiegen muss. Er ist sicherlich der unbequemste Prediger, den du so hören kannst. Er ist nicht ohne Liebe, er ist voll mit Liebe. Er ist auch voll mit Respekt anderen gegenüber. Er redet nie negativ über irgendjemanden. Aber er redet ganz klar über das, was Gott ihm gesagt hat. Über das Wort. Klar, männlich, maskulin, herausfordernd. Er hebt Standards dahin, wo die Bibel die hinsetzt und nicht dahin, wo Menschen sie gerade so leben wollen. Und das ist cool, das hat mir gefallen. Und ich dachte, okay, ja, dann darf ich das auch. Wenn Kenneth Copeland so predigen darf und das sagen kann, wie es ist, dann darf ich das auch. Nicht, dass ich es vorher nicht schon gemacht hätte, aber wisst ihr, da war immer so dieses Gefühl, aber Leute mögen das nicht und Leute lehnen mich ab und Leute verlassen vielleicht sogar irgendwann die Gemeinde, weil ich dann so klar über Dinge rede, die einfach klar in der Bibel stehen. Ich habe von ihm gelernt, wie ich richtig lieben kann. Und dass ich genau das tue, was Gott mir sagt, auch wenn es nicht allen Menschen gefällt. Ich habe gelernt, dass Gottesfurcht nicht Menschenfurcht zählt. Ist nicht immer bequem. Nicht jeder mag mich, ich weiß. Ist nicht schlimm. Er mag mich. Er liebt mich. Ich habe ein T-Shirt daheim, steht drauf, Jesus liebt Bernsee. Das trage ich manchmal gerne. Ich habe es neulich angehabt, hier unten im Zelt. Ne? Das ist einfach, weißt du, das glaube ich, das ist die Wahrheit. Jesus liebt mich, weil ich ihn liebe. Mit allem, was ich weiß. Ist nicht so viel, aber mit was ich weiß, liebe ich ihn. Und ich habe gelernt, dass Vergebung immer das Ziel hat, anderen wieder so begegnen zu können, als wenn nichts geschehen wäre. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Es ist nicht nur, ja, ich halte es neben ihm aus, ich sitze gerade neben dieser Person und irgendwie halte ich es aus, ihm nicht gerade eine reinzuhauen. Das ist nicht das Ziel. Das mag eine Stufe sein. Von dem üblen Erleben bis hin zur vollständigen Heilung. Aber das Ziel ist, ich sitze neben dieser Person, ich liebe sie, ich muss sie nicht mögen, aber ich liebe sie und ich bin entspannt. Weil ich habe losgelassen, ich habe keinen Groll. Weil Groll bringt dich um, nicht den anderen. Das ist die Wahrheit. Warte mal, jetzt sagte mir ein schlauer junger Mann, ich kann hier drauf drücken. Ich muss auf irgendeinen Punkt drücken, hat er gesagt, hier oben auf dem wahrscheinlich. So. Sieht man jetzt meinen Finger?
Ja.
Oh, ich male, ich wollte ja gar nicht malen. Aber der Punkt, ich muss den Punkt wählen. Das habe ich Kenneth bemalt. Kenneth, du meinst. Ich wollte nur die Bilder kurz erklären. Also das ist er, das ist seine liebe Frau. Das ist er, wahrscheinlich so zu meiner Geburt hin. Und hier unten sitze ich vor dem Hauptquartier in Fort Worth. Und das ist die Ministerkonferenz, die findet statt in der Gemeinde, die sein Sohn leitet. Wie kriege ich den Strich wieder weg? Hiermit vielleicht. Nee. Vielleicht hiermit. Ah, okay, ich hab's. Okay. Soweit zu ihm. Hierzu habe ich ja eigentlich einiges gesagt. Ja, ich habe hier noch ein langes Kapitel drüber, warum das Internet so böse manchmal über diese Leute schreibt. Kritisiert werden hauptsächlich Wohlstand und Überfluss, die Erwartung von Heilung, die Wirkung des Heiligen Geistes und Macht und Einfluss, die diese Leute ausüben. Das ist, habe vieles gelesen darüber. Ich lese heute gar nichts mehr darüber, weil das ist immer dasselbe Quatsch, der da steht. Und ich habe eben gesehen, dass du keinen Menschen, der für Gott wirklich was Großes bewegt, findest, wo diese Dinge nicht drinstehen. Da gibt es Verschwörungstheorien und der ganze Blödsinn über das. So. Ich möchte einfach vorher impfen, weil ihr kommt da irgendwann, werdet ihr sowas irgendwo mal hören und sehen, was, Kenneth Copeland, das ist doch ein Sektierer oder das ist doch, der spricht nur über Geld und alles Zeug. Frage immer diese Person, was hast du für Früchte vorzuweisen für das Reich Gottes? Wie viele Leute hast du für den Herrn gewonnen? Wie viel Geld gibst du in den Dienst? Kenneth Copeland gibt 10% aller seiner Einnahmen in christliche Dienste. Er gibt sie weiter in andere Dienste, die nicht zu seinem Dienst gehören. Manche denken, das sollten Gemeinden auch machen, das glaube ich persönlich nicht, weil ich glaube, wir geben 100% in die Mission. Das ist, was wir als Gemeinden tun. Wir sind kein übergemeindlicher Dienst wie Kenneth Copeland Ministries, sondern wir sind eine Ortsgemeinde, die alles in diese Mission investiert. Wir sind eine Missionsgemeinde. Wir sind mitten im Missionsfeld, nämlich in Deutschland. Du findest kaum ein treffenderes als der deutschsprachigen Bereich in der Welt. Hier ist die Mission am allernötigsten und am teuersten nebenbei bemerkt. Jemand sagte mal, einen Deutschen zu retten, kostet im Schnitt 10.000 D-Mark, das waren noch D-Mark-Zahlen. Und für dasselbe Geld kriegst du 1.000 Afrikaner gerettet. Jetzt frage ich dich, sind die Deutschen es nicht wert? Wir investieren hier. Wir könnten auch nach Afrika gehen, da könnten wir mit dem Geld natürlich ganz andere Dinge tun. Aber unser eigenes Volk würde nicht mehr erreicht werden. Aber wir sind hier, auf dem Missionsfeld. Wir sind da. Halleluja. Ich habe leider gesehen, wie Leute im Internet da irgendwelche Informationen bekommen haben. Und was mich immer verletzt hat, war, dass dann irgendwelchen Fremden, die aus dritter und fünfter und fünfzigster Hand irgendwas geschrieben und zitiert haben, mehr geglaubt wurde als ihres und mir. Das ist, was mich immer wieder schockiert. Ja, weil das im Internet steht, weil es vielleicht rechtschreibfrei dort in einer schönen, ansprechenden Form gestaltet ist, muss der ja wohl recht haben, wenn er das schreibt. Es sind oft sehr naive Persönlichkeiten, die so denken, weil wer sich ein bisschen mit Journalismus auskennt, der weiß, dass diese Dinge überhaupt nicht zutreffen. Im Gegenteil. So oft kommt da das Übelste raus, wo scheinbar alles perfekt ist. Glaubt Menschen, die ihr kennt, glaubt Menschen, mit denen ihr zu tun habt, mehr als irgendjemand, der irgendwo irgendwas geschrieben hat. Okay? Auch wenn er einen Doktortitel hat. Alles klar? Und jetzt gehen wir zu... fehlt da noch was. Okay, aber ich habe hier noch eine Folie, die möchte ich auf jeden Fall noch zeigen. Genau. Oh, jetzt bin ich zu weit nach zurück. Bist noch nicht drin, Bill? Bill. Ja. Also ich muss hier drauf drücken und dann hier drauf. Das ist Dr. Oral Roberts als Mid-Ager, den Mann kennt ihr. Hier seht ihr ihn so in seiner Blütezeit, ich nehme an, so um die 40 wird er gewesen sein. Das ist am Ende seiner Tage, er ist gestorben vor 4 Jahren, 5 Jahren. Hier seht ihr seine Universität. Dieser Mann hat diese Universität gebaut, weil er von Gott gehört hat, dass er das tun soll. Eine Universität zu bauen, wo in der Kraft des Heiligen Geistes gelehrt wird. Nur Professoren lehren dürfen, die im Geist getauft sind, die an Heilung glauben, die all diese Dinge tun. Diese drei Gebäude hier hinten sind waren die City of Faith. Die hat er gebaut und dort war eine der größten Krebskliniken der Welt mit einer Heilungsquote von 80%. Mit diesen Leuten wurden die besten Medikamente verabreicht, aber hier wurde eben auch jeden Tag für sie gebetet. Studenten der Oral Roberts Universität und von Gemeinden der Umgebung kamen dorthin und beteten mit jeden Tag das Heilungsgebet. Gut, das ist leider alles jetzt heute nicht mehr ganz so. Die Universität steht jetzt unter einer neuen Leitung. Wie gesagt, wenn die Visionäre sterben, ist manchmal, verändern sich Dinge. City of Faith ist verkauft, ist jetzt ein Geschäftskomplex. Aber das war seine Vision und das hat dieser Mann aufgebaut, dessen Pilot Kenneth Copeland wurde als junger Student. Und der dann mit ihm in den Heilungsveranstaltungen war. Ihr müsst wissen, er war der Erste, der Live-Kameras der großen amerikanischen Fernsehsender in seine Zelte ließ, während er Heilungsevangelisationen dort Stadthalle. Diese Sendungen wurden im ganzen Land zur besten Sendezeit live übertragen. Wenn er Leute geheilt hat, aus den Rollstühlen rausgeholt hat und all diese Dinge. Das war Dr. Oral Roberts. Er war der Pionier dieser ganzen Heilungsbewegung. Danach, bis heute, sind es ja viele, die das auch tun. Aber er war der Star. Bis heute hat er eine Fernsehsendung. Sein Sohn macht die jetzt Hour of Power. Ich glaube, Hour of Power heißt die auch. Oder so ähnlich. Es ist nicht die von der Crystal Cathedral. Es ist jetzt, heißt so ähnlich. Eine Stunde jeden Tag und dort legen die Leute ihre Hände auf den Fernsehbildschirm, während Roberts für sie betet und man geheilt. Und die Zeugnisse hört man dann oft hinterher, wie die Dinge passiert sind, sogar ohne persönlichen Kontakt. Er hat viele, viele Prominente zu seinen Freunden gezählt. Jerry Lewis, der Komiker, war einer seiner besten Freunde, Elvis Presley und andere. Viele, die eben auch Christen waren und es vielleicht nicht immer so gezeigt haben, waren mit diesem großen Mann unterwegs. Diese Skulptur, die steht im Garten der Universität. Das ist Jesus, er lehrt zu seinen Studenten. Und jedes Mal, wenn ich da bin, knie ich mich davor, einfach um zu sagen, ja. Und hier sind seine Hände so in riesiger Größe, die Hände von Oral Roberts, die heilenden Hände. Durch diese Hände wurden, ich denke, Hunderttausende geheilt. Er hat in ganz Amerika riesige Zeltveranstaltungen gehabt, mit immer Tausenden von Leuten in diesem großen Zelt. Hier ist dieser Gebetsturm auf der Universitätsgelände, wo die Flamme nie ausgeht, weil immer Leute beten in diesem Turm, zu jeder Stunde. Nur mal so nebenbei, das sind Dinge, weshalb ich immer wieder gerne nach Amerika fahre, weil man dort das anfassen kann, von dem man hier träumt. Dort gibt es die Pioniere, die haben Dinge geschaffen, die einfach wunderschön sind. Okay, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns einen anderen ganz großen an.
Ja, da seht ihr ihn, das ist der Bill Hybels und die Willow Creek Church in Chicago.
No, da sind Nein, wir ich wollte nett. Ihn nur groß machen.
Nächstes Mal vielleicht.
Ich den groß.
Ihr werdet es kaum glauben, aber auch hier hatte ich ein Vorurteil.
Hier sind Ihre Vorurteile.
Ja, ich weiß, ihr habt sowas selber noch nie durchlitten, deswegen lasse ich euch Anteil haben daran, wie das ist, wenn man so Vorurteile hat und sowieso besser Bescheid weiß, warum die andere Person einem mit Sicherheit nichts geben konnte. Mein Vorurteil bei Bill Hybels war, naja, der ist ja nicht charismatisch. Der spricht nicht in Zungen und der lehrt auch darüber. Also ich habe ihn bewusst so noch nie darüber lehren hören. Er hat ganz andere Schwerpunkte. Und ich habe gedacht, naja, einer, der nicht in Zungen redet, der kann mir ja mit Sicherheit nichts beibringen, oder? So, das war dann charismatische Arroganz. Das war mein Vorurteil an der Stelle. Und ich muss sagen, dass Bill Hybels, dass die Willow Creek Gemeinde, die Bücher, die auch von dort ausgegangen sind, mich massiv geprägt, beschnitten und mir weitergeholfen haben. In großartiger Weise. Die zwei Themen, die man in Exzellenz lernt von diesem Mann, von seiner Gemeinde, von dieser Bewegung, die ja auch in Deutschland unter den Evangelikalen und sogar in den Landeskirchen Einfluss hat. Es ist witzig, wir waren mal auf einem Willow Creek Leitungskongress in Deutschland. Ich habe am Büchertisch was gekauft, stand in der Schlange hinter zwei Leuten, ein Mann, eine Frau. Und die hatte was gekauft für den Kinderdienst und unterhielt sich mit dem Mann und sagte dann, es ist ja richtig gut hier, hier kann man eine Menge mitnehmen. Aber dass die immer mit diesem Jesus anfangen. Und ich dachte, ich friere da ein in der Schlange. Und habe ich gedacht, ist das irre? Es ist irre, dass es da Menschen gibt, die spüren da etwas vom Wind des Geistes. Und die haben Christus noch nicht gefunden. Das ist dramatisch und krass, ja, so. Also die haben Einfluss auf ganz andere Menschen. Das ist auch cool, dass sie das haben. Aber vielleicht, weil sie so gemäßigt auftreten, haben sie diesen Einfluss. Und ja, wo sie bei anderen dann nicht so gut ankämen. Was habe ich von Bill Hybels gelernt? Ich habe auch hier Buße getan. Und habe Gott um Vergebung gebeten, habe ihm gedankt für diesen Mann Gottes, für diese Werkzeuge, für diese Segensspur, die ich erleben durfte. Wir haben viele Bücher gelesen, Konferenzen, Seminare besucht. Ein Buch, was mich im Thema Gebet besonders gesegnet hat, ist das Buch von Bill Hybels, Aufbruch zur Stille. Ja, das hat eine ganz andere Seite vom Gebet beleuchtet. Ich habe ausprobiert, habe experimentiert, zum Beispiel Gott Briefe zu schreiben mit einer bestimmten Struktur. Wenn ihr lange in der Gemeinde seid und vor einigen Jahren auf dem Leiterbüro seid, könnt ihr euch vielleicht dunkel daran erinnern. Das habe ich damals gelehrt, ausprobiert und durch die Bank weg. Die Leute waren begeistert, andere Formen von Gebet zu probieren. Leiterschaft, wie man Menschen führt, Dienstleiten in jedem Bereich, da habe ich eine Menge gelernt. Schlagworte, die mich bis heute begleiten und die ich auch so weitergebe, sind Sätze wie Qualität ehrt Gott. Wenn wir es richtig gut machen, dann gibt es Gott Ehre. Ja, wir sind ehrenamtlich, auch wir, ihr werdet es nicht glauben, wir machen Stunden über unsere Stunden und Stunden über diese Stunden. Also wir sind da, sehen uns auch so ein Stück, trotzdem als Ehrenamtler mit euch in einem Boot. Aber wenn wir was für Gott machen, dann wollen wir das Beste geben. Dann soll es richtig gut sein. Ja. Und wir machen Fehler und wir vergessen Dinge. Letzte Woche haben wir den Bekehrungsaufruf vergessen. Also ich meine, wie kann man sowas vergessen? Aber wir bemühen uns und wir wollen Gott Ehre geben. Wenn ihr hier singt und spielt, ihr übt in der Woche, ihr trainiert, einfach um Gott Ehre zu geben. Und das ist eine coole Sache. Ich habe eine Menge gelernt. Ich habe 20 Jahre ja im Lobpreisteam, wie man Gott im Rampenlicht dient, ohne abzuheben, wie man den richtigen Charakter baut, wie man richtige Herzenshaltung bewahrt. Egal, ob die Leute dich gerade kritisieren und sagen, oh, ihr habt euch wieder heute so gespielt und das hat mir nicht gefallen. Die einen sagen, es war viel zu laut, die anderen sagen, es war viel zu leise. Damit muss man in dem Dienst leben können. Man muss aber auch in dem Dienst damit leben können, dass man bejubelt und gepriesen und gelobt wird, wie bei uns auch. Man muss mit beidem umgehen können und es darf dich beides nicht wirklich tief beeinflussen. Du freust dich über das Lob, sagst, danke Herr, guck mal da, was ich gekriegt habe. Und die Kritik, dann fragst du, Herr, ist da was dran? Und wenn nicht, dann freust du dich und machst fröhlich deinen Dienst weiter, völlig unbelastet. Und da habe ich eine Menge von Willow Creek gelernt. Von der Kunst im Rampenlicht zu dienen, da gibt's ein Buch. Ein Satz, der mir, was meinen Dienst betrifft, buchstäblich mitgeholfen hat, das Leben zu retten, von Bill Hybels, ist folgender. Weil ich Gott vertraue, kann ich Menschen vertrauen. Weil ich Gott vertraue, kann ich Menschen vertrauen. Wenn Gott nicht meine Basis wäre, würde ich heute keiner Socke mehr vertrauen. Ich wäre misstrauisch bis hier, voller Groll, hätte wahrscheinlich ein böses Buch geschrieben und abgerechnet und dann gesagt, an mich kommt keiner mehr ran. Ich lasse mir von keinem mehr was sagen. Es wird mir nie wieder passieren. So, all diese hässlichen Sachen, die verbitterte Menschen sagen. Aber dieser Satz, der war mir so kostbar, dass ich sage, danke Pastor Bill Hybels, weil ich Gott vertraue, kann ich Menschen vertrauen. Auch wenn Dinge passieren, wir tun uns weh, ich tue dir weh, du tust mir mal weh. Aber es haut uns nicht die Füße weg, sondern hey, wir tun es für und mit und durch jemand anderen. Umgang mit Krisen, Gabenorientierung, Fördern von Mitarbeitern, Professionalität im Reich Gottes, gute Planung, gutes Equipment, das sind alles Sachen, die habe ich von Willow gelernt. Und ich glaube, unser Kinderdienst, die Eva, ist, glaube ich, voll im Einsatz gerade. Die haben auch von der Promised Land Arbeit und von anderen Zweigen eine Menge mitgenommen. Wir haben viel Segen gelernt, bekommen. Darum, ja, danke und Herr segne Sie.
Halleluja. Es war ein Bekannter von mir, der Professor Dr. Jörg Knoblauch, der hat Bill Hybels, so haben die Schwaben damals erstmal genannt, weil sie wussten, wie sich's ausspricht, haben ihn nach Deutschland geholt für eine Konferenz, ich weiß nicht, irgendwo Anfang der 90er. Das war in Oberhausen.
Ah, ja.
Da waren wir.
Ja.
Das war so unser erster Kontakt auch. Wir waren erstaunt, weil in dieser Konferenz waren bestimmt 2/3 evangelisch-landeskirchlich Leute. Und wir kannten ihn vorher auch nur von Büchern und wussten, der ist schon auch heiß für Jesus und so. Und bis heute ist es so eine der Hauptlinien. Du hast ganz viele evangelische Geschwister dort, viele Pfarrer, die dorthin gehen, die auch dann Gemeinden nach diesem Modell bauen. Hier in Flacht haben wir einen jungen Pfarrer, der baut dort auch nach, baut Willow mit ein. Und Niederhöchstadt ist ganz bekannt, so die Mustergemeinde für Willow eigentlich in Deutschland. Auch eine riesige evangelische Gemeinde. Jetzt habe ich noch eine kennengelernt in Niedernhausen. Das sind einige, die mit dem Willow-Material arbeiten in der evangelischen Kirche. Das finde ich mal wieder ganz klasse. Auch in den FEGs ist es sehr verbreitet. Die Pfingster sind ein bisschen zurückhaltend. Auch da gibt es ein paar Heise, die da immer wieder auftauchen und da viele Prinzipien mitnehmen. Und so waren wir eigentlich auch. Wir sind hin und wir haben gespürt, Willow hat 2 Bereiche, die uns ganz besonders gut tun. Und das eine war oder ist Evangelisation und das andere ist Leitung. Diese beiden Bereiche, da hat Bill Hybels definitiv ein Mandat, weltweit zu dienen. Bill macht einmal im Jahr eine große Konferenz in seinem Gemeindezentrum, eine Leadership Summit, ich muss immer den Namen, die heißen also ähnlich, Leadership Summit, also ein Leiterschaftsgipfel, der dort stattfindet. Ich war vor 3 Jahren, denke ich, war es da. Hier sehen wir Condoleezza Rice, die ehemalige Außenministerin der Vereinigten Staaten, war eine der Sprecherinnen, also solches Potenzial. Die Chefin von HP war da. Gibt auch 2, 3 Pastoren, die da reden dürfen, aber es sind doch mindestens die Hälfte, sind Businessleute, Managementberater, Trainer, und zwar der Spitzenklasse. Diese Leute kriegen 50.000, 60.000 Euro für eine Dreiviertelstunde Redezeit. Ja, ich kenne keine andere Gemeinde weltweit, die sich das leistet, weil es kostet natürlich eine Menge Kohle, so eine Konferenz aufzubauen. Die Leute kommen aus der ganzen Welt dorthin, aber das ist eben nicht alles, sondern die haben Übertragungsorte, wo es gleichzeitig noch ein paar 10.000 Leute mitbekommen. Und dann wird es komplett in verschiedene Sprachen übersetzt. Nachdem die Konferenz fertig ist, haben die 2 Monate Zeit, all die Sprachenübersetzungen fertigzustellen, die DVDs fertigzustellen. Und dann geht diese Konferenz in die ganze Welt. Über 100 Nationen machen die Konferenz nach. In den ärmsten Ländern. Es wird eben dann auch finanziert dafür, weil die Vision von Willow ist, Leiterschaft zu dienen. Die Leiter zu entwickeln, gerade in Afrika, in Asien, die eben oft keine Schulungen haben, kein Training haben, wo sich keiner darum kümmert, da investieren die auf diese Weise rein. Also diese Konferenz ist sicherlich die einflussreichste Leiterschaftskonferenz auf unserem Planeten, weil eben so hochmotiviert da gearbeitet wird. Der Projektleiter ist übrigens ein Deutscher, ein ehemaliger Vize-CEO von einem Weltunternehmen, der dort jetzt ehrenamtlich als Rentner praktisch das organisiert, der Dr. Schwemmlein. Und ich war dort eben in der Reisegruppe, wir haben hinter die Bühne gucken dürfen und haben uns alles erklärt, wie das läuft. War sehr, sehr beeindruckend, was Willow da macht. Ihr seht hier unten das Gemeindezentrum. Ich denke, es hat 8.000 oder 8.500 Plätze, also auch ein recht großes Auditorium. Aber die arbeiten mit Multisite, also die haben mehrere Außenstandorte. Ich habe gerade gelesen, einer von diesen Standorten baut jetzt gerade ein neues Gebäude für 2.000 Leute. So, da wird das eben live übertragen. Das heißt, der Prediger ist hier, aber in Frankfurt, Wiesbaden und Koblenz werden gleichzeitig diese Predigt übertragen und Leute vor Ort bilden auch Gemeinden mit Pastoren, aber die Sonntagspredigt wird eben live übertragen von der Zentrale. Und so läuft es bei Willow jetzt auch schon viele Jahre. Ihr seht hier das Gelände, seht ihr so einen Weidenbaum, das Foto habe ich gemacht, im Willow Creek, das heißt Weidensee, das See an der Weide. Bach, das ist ein Bächlein, okay. Also gut, das war jetzt ein See mit Weiden drum. Bächlein habe ich jetzt keins gesehen, aber es ist zumindest Wasser drumherum und Weiden sind auch da auf dem großzügigen Campus von Willow Creek. Ich habe ein Buch gelesen von ihm, das hat mich umgehauen. Und ihr wisst das, wenn ihr hier schon eine Weile seid, wir haben das hier durchgepredigt, das Buch. Mache den ersten Schritt. Dieses Buch war für mich einer der größten Augenöffner meines Lebens. Und es gehört zu meinen Top 5 Büchern, die ich je gelesen habe. Es gibt es leider nicht mehr. Selbst Willow, ich war in dem Jahr, wo ich da war, war das Buch schon 10 Jahre alt. Und da sagte uns einer der Hauptleiter, sagt, wir haben gerade entdeckt, dass das Buch von unserem Pastor eigentlich ein ganz gutes Buch ist. Das hat bisher uns gar nicht so arg interessiert. Und jetzt haben wir das ausgegaben und haben sie gerade Projekte gemacht, haben Schulungen vorbereitet, damit dieses Buch mit dem Inhalt, es geht nämlich darum, wie erreiche ich meinen Nächsten, dass das als Gemeindeprojekt richtig auch genutzt wird. Das fand ich interessant. Keiner hat es gelesen. In Deutschland wurde es nicht mehr neu aufgelegt, weil es ist halt ein Buch über Evangelisation, die gehen nicht so gut, wurde mir vom Verlag gesagt. Die gehen nur, wenn der Prediger über das Thema gerade mal ins Land kommt, sonst kann man die wieder raushauen. Und das ist so ein tolles Buch. Also wer es hat, liest es. Gebrauch kriegt es vielleicht irgendwo her. Und ich habe es auch habe es eingescannt und habe es schon ein paar Leuten weitergegeben. Der Verlag hat mir das erlaubt, weil es eben ja nicht mehr da ist. Macht den ersten Schritt. Er steht für Vortrefflichkeit, das hat Iris ja schon ein bisschen ausgeleuchtet. Und ja, Willow hat in meinen Augen eine Schlagseite. Ich war, wie gesagt, da. Ich hatte dort, war zu Grillfeiern eingeladen von Pastoren, von Leitern dort. Und ich habe herausgefunden, dass sie tatsächlich nicht für Kranke beten. Ich hatte ein Gespräch, das mir die Augen dafür jetzt geöffnet hat, wie die Sicht ist. Das war ein ehemaliger Oberst der Armee, der auch dort als Leiter mitarbeitete. Mit dem hatte ich ein längeres Gespräch. Und ich fragte ihn, was ist los? Er sagte, ja, mein Vater war sehr schwer krank, er ist mit 60 schon gestorben. Und dann fragte ich, habt ihr nicht gebetet für ihn? Er sagte, nee. Sag ich, warum nicht? Ja, was wäre denn gewesen, wenn er nicht geheilt worden wäre? Dann habe ich von meinem Vater erzählt, der auch in seinen 60ern lebensbedrohlich krank war, eigentlich totgesagt. Und wir haben gebetet und er sitzt noch hier und ist jetzt schon über 70. Weiß sei Gott. Wisst ihr, Das ist die Schlagseite, die ich gesehen habe. Die lehren das Wort, die glauben Evangelisation, die sind im sozialen Bereich so stark. Aber Heilung habe ich Bill Hybels noch nie predigen hören drüber. Das ist nicht sein Thema und wahrscheinlich dadurch auch nicht das Thema der Gemeinde. So, aber verachtet dadurch oder deswegen nicht den Dienst. Weil sie haben ihr Mandat im Bereich von Evangelisation und von Leitung. Und ich habe wirklich gelernt, was Iris gesagt hat. Ich hole mir überall das zusammen, was der Herr da reingelegt hat. Und hey, ich meine, wir haben auch bestimmt Schlagseite. Erfahrungsgemäß sieht man die selbst nicht. Vielleicht von außen, wenn Leute sagen, ja, das Christuszentrum ist eine tolle Gemeinde, wenn es um Heilung geht und um das und, aber da und da kann ja sein. Ich meine, wenn ich sowas höre, versuche ich die Schlagseite zu beseitigen, aber wer ist perfekt? So, Willow Creek ist für uns ein ganz, ganz großer Segen gewesen. Bill Hybels ist einer unserer geistigen Väter in dieser Weise geworden und er ist so ein hyperdynamischer Mann. Ich habe jetzt gerade das neue Magazin von Willow gelesen und da war ein Bild drin, wie er so auf seinem Freizeitgrundstück weit weg von Chicago ist, eine Schubkarre in der Hand hält, voll mit Ästen von Heckeschnitt, haben wir auch gerade hinter uns. Und siehst du nur von hinten, wie er die Schubkarre schiebt. Da steht ein Bericht drüber, dass er sich jetzt zurückgezogen hat, dass er Zeit in der Stille braucht und dass er selbst gesagt hat, er wird zwar einige Leute damit verletzen, die werden enttäuscht sein, weil er jetzt nicht mehr so viel schafft, aber er hat gemerkt, dass seine Persönlichkeit so angetrieben, so leistungsbezogen sein ganzes Leben war, dass er gemerkt hat, er wird nicht alt, wenn er jetzt nicht eine Bremse zieht und sagt, ich muss auch mal runterfahren. Und was ich von ihm gelernt habe, schon vorher, war, dass er sich regelmäßig im Jahr mehrfach längere Zeit aus der Gemeinde zurückzieht. Im Sommer fast 3 Monate, wo er nicht da ist. Er ist einfach nicht da. Er geht auf sein Segelboot, ein Segelboot ist sein Hobby, mit seiner Truppe, macht Segelung, ist mit seiner Familie, verreist, ist nicht zu finden über 2 bis 3 Monate jeden Sommer. Und er sagt, ich brauche das, um aufzutanken, um die Energie nicht zu verlieren und um die Motivation nicht zu verlieren, das zu tun, was ich tue. Und das habe ich von ihm gelernt vor 15 Jahren. Ich habe gelernt, ich muss mich Zeiten rausziehen. Ich liebe meinen Dienst. Ich liebe das, was ich tue. Ich könnte das nonstop tun. Ich würde mich hierin verlieren. Das weiß ich. Aber Gott hat mir durch diesen Mann gelehrt, geh raus. Jedes Jahr 2-3 Mal für 3-4 Wochen raus. Ich mache nicht so lange am Stück. Ich mache dann 3-4 Wochen ungefähr, wo ich rausgehe. Und glaub mir, meine Überstunden machen mir keine Schwierigkeiten, diese Zeiten auch zu haben. Aber ich komme jedes Mal zurück. Und bin voller Power und Energie nach 25 Jahren Dienst und davon 14 Jahre jetzt hauptamtlich. Das habe ich gelernt von ihm. Ich glaube, ich wäre heute nicht mehr im Dienst, wenn ich diese Lehre nicht bekommen hätte. Versteht ihr? Das sind so kleine Schlüssel, die man schnell übersieht, vor allem wenn man etwas liebt zu tun, wenn man Menschen liebt, wenn man diese Arbeit liebt. Es kann man Schöneres tun. Ich habe bisher keinen schöneren Job gefunden, als Gemeinde zu bauen. Aber gerade da liegt die Gefahr. Ich sage das Unternehmern immer, die ihr Unternehmen natürlich auch lieben, sage ich, ihr braucht auch so Zeiten, zieht euch raus. Findet irgendeinen Weg, dass ihr immer wieder mal rauskommt, um zu regenerieren, um wieder mit frischer Kraft zurückzugehen und den Leuten das zu geben, was sie ja brauchen, an Inspiration und all dem. Wenn der Pastor nicht mehr inspiriert ist, wenn ich hier nur noch müde antanze, dann kannst du darauf warten, wann die Gemeinde ähnlich aussieht. Der Fisch stinkt vom Kopf zuerst, der fault da. Und da muss er aufpassen, dass er immer im Wasser bleibt und immer wieder ins Wasser kommt. Das war eine wichtige Lehre. Ich habe auch gelernt, dass eine funktionierende Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Dieser Satz wird oft unvollständig zitiert. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Das hat Bill nie gesagt. Aber dieser Satz ist von ihm. Du kannst ihn mit mehreren Millionen Klicks, findest du nicht jetzt bei Google, diesen Satz. Aber er hat immer gesagt, das legt er großen Wert drauf. Eine funktionierende Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Gemeinden gibt es viele und viele haben wenig mit Hoffnung zu tun. Das ist eine Katastrophe. Aber eine funktionierende Gemeinde, die biblisch handelt, die in dieser Richtung wirklich ausgewogen ist, die ist die Hoffnung der Welt. Und ich glaube, wir sind so eine Gemeinde, die Hoffnung bringt in unsere ganze Umgebung. Jeder von uns trägt diese Hoffnung mit sich, weil wir eine Gemeinde sind nach seiner Ordnung, mit seinem Auftrag unterwegs sind. Von ihm haben wir auch ein Kleingruppenmodell übernommen, das weiß auch nicht mehr jeder. Mit Yonggi Cho fing es an, er hat uns beigebracht Zellgruppen. Da haben wir Zellgruppen gemacht. Und dann kam Bill Hybels mit seinen Small Groups? Ich glaube, Small Groups hat er es genannt. Und dann haben wir da auch Seminare mitgemacht und das Dienstprogramm haben wir gehabt und in Biedenkopf hatten wir das auch, erinnert euch. So viele gute Dinge haben wir dort übernommen und haben die eingesetzt und haben dann ein anderes Zellmodell und haben nachher dann über G12 nochmal eine Steigerung erlebt. Aber gute Dinge, gute Inspiration floss auch von dort. Ja. Okay. Dann haben wir den vierten Schlüssel. Den machen wir noch.
Den machen wir noch. Ist ja kurz. Viertens verdanken wir persönlich ganz viel den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums. Das sagt wahrscheinlich hier kaum noch einem was mehr. Die Organisation gibt es heute noch und heißt Christen im Beruf. Damals gab es in unserer Region in Gießen eine starke Gruppe und die Veranstaltungen waren immer gleich aufgebaut. Die fanden in Hotels statt. Es gab immer ein extrem leckeres Abendessen und dann kam ein Sprecher und hat seine Lebensgeschichte erzählt. An einem dieser Treffen, also wir sind da hängen, ihr wisst vom letzten Mal noch, wir sind 2 Jahre lang nach Karlsruhe in den Gottesdienst gefahren, 2 Stunden Fahrt hin, 2 Stunden Fahrt heim, dazwischen viele Stunden Aufenthalt. Und nach Gießen sind wir, glaube ich, auch fast jedes Mal eine Zeit lang gefahren. Einmal im Monat, war das monatlich, ich glaube schon. Ja. Und
anscheinend Uniform.
Ja, da haben wir coole Sachen gelernt, die Atmosphäre war begeistern. Also was mich da fasziniert hat, war die geistgetränkte Atmosphäre. Und einfach zu hören, was Gott gesagt hat. Ich fand den Lobpreis dort extrem stark. Die haben in Sprachen gesungen. Das war, also du hast die Augen zugemacht, du warst wie im Himmel. Also ich hab mich so gefühlt. Du warst wie im Himmel, du warst wirklich bei Gott. Und wenn ich jetzt so daran zurückdenke, dann merke ich, dass Evangelisation und der Heilige Geist sich super vertragen. Es gibt ja auch die Debatte, wie viel charismatische Elemente darf ich im Gottesdienst haben? Darf ich im Lobpreis in Sprachen singen? Absolut. Absolut. Du darfst nicht in Sprachen predigen, dann wird es ein bisschen schräg, aber du darfst durchaus dem Heiligen Geist da Raum geben. Da haben sich immer Menschen bekehrt, es war immer evangelistisch, aber es war so das volle Paket. Und an einem dieser Treffen haben wir, du auch, Angelika, weiß ich gar nicht mehr, ja, Maria, warst du auch, haben wir alle am selben Tag die Geistestaufe gekriegt. Hey, das war dann irgendwann 89, muss das gewesen sein, weil es war vor meiner Wassertaufe. Ich hatte immer Zweifel, ich habe die Sprachenrede nicht sofort empfangen, hatte dann Zweifel, habe gedacht, naja, der Bernd hat's gekriegt, der ist schon im Wasser getauft, im Jordan. Ich meine, wie kann man das toppen? die Maria auch.
Mikro an, bitte.
Anders. Und du warst schon auch im Wasser getauft, natürlich auch im Jordan. Ach du, dann habe ich jetzt sehr logisch, dass ich jetzt hier das Sprachengebet nicht kriege. Aber dann habe ich durch Wort Gottes, durch gute Entscheidung, gute Ratschläge von dir damals, liebe Schwiegermama, habe ich das durchgezogen, habe mein Sprachengebet empfangen, 3 Tage später.
Ich hatte es aber auch nicht am selben Abend.
Ja, du, ich weiß. Aber, das weißt du, ja? Aber am nächsten Morgen beim Rasieren.
Am Rasieren am nächsten Morgen.
Das gilt ja nicht. Ich meine, ich habe 3 Tage gewartet. Oder Gott hatte 3 Tage Mühe, mir meine Zweifel auszutreiben. Sagen wir es mal so. Dass ich ihm mehr vertraue als der anderen Stimme in meinem Kopf. Und ja, das werde ich einfach nie vergessen. Ich bin dem Ehepaar, was für mich gebetet hat damals, unendlich dankbar. Und ja, schätze das sehr. Und bin, also ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ohne die Gaben, ohne mit ihm zu leben, ohne ihm alles zu geben, kann ich mir Christsein nicht vorstellen. Das ist einfach, wir lieben den Vater, wir sind Jesus unendlich dankbar für Golgatha, aber der Heilige Geist, er ist hier. Er trägt dich und mich. Und wir brauchen ihn. Und darum danke an diese Adresse dafür.
Ja. Was wir auch gelernt haben in dieser Zeit ist, dass es andere kleine freie Gemeinden gab, neben Karlsruhe. Ihr müsst euch das vorstellen, in dieser Karlsruher Zeit waren wir ziemlich sicher, dass es nur diese Christen in Deutschland gibt, die in Karlsruhe bei Siegfried Müller saßen. Wir hatten nicht den leisesten Ahnung davon, dass es sowas wie Freikirchen gibt. Wir kannten nur römisch-katholisch und evangelisch. Sie war evangelisch, ich römisch-katholisch, aber wir hatten beide keine bekennenden Pastoren. Wir dachten, die wären wohl an alle so. Das alles tote religiöse Gebilde. Heute wissen wir, dass es nicht so ist. Es gibt sowohl tote wie auch sehr lebendige Gemeinden in beiden Bereichen, wie auch in den Freikirchen. Auch da gibt es inzwischen mehr tote als lebendige Sachen auch teils in Gemeinden. Und es gibt sehr, sehr lebendige, preis sei Gott. So, da hatten wir das erste Mal, da war das Ehepaar von der Gemeinde, ich glaube, die waren sogar noch zusammen damals und dann haben die 2 verschiedene Sachen gegründet. Einer ging auf eine Bibelschule, der Dietelm damals. Und so haben wir gemerkt, wow, guck mal, da passiert was und da ist was. Und das hat uns dann sehr inspiriert. Wir haben gemerkt, wir könnten ja auch mal selbst was versuchen. Und das fing dann so auch so rum an in dieser Zeit, dass wir dann uns mehr und mehr auch Richtung Gemeinde verstanden. Am Anfang hatten wir nur Hauskreis. Okay, mehr Sicht war auch gar nicht da. Und so Stück für Stück erweiterte Gott auch durch diese Männer und Frauen, die wir da kennenlernten, die Sicht, okay, da kann ja auch was draus werden, was größer ist. So, es gibt's ja auch. Es gibt ja Christen. Auch sogar nicht nur in Karlsruhe. Das war eine tolle Sache. Und gestern hatte ich mit meiner Schwester ein interessantes Gespräch. Und ich denke, das sollte ich auch noch erwähnen. Weil es gab eine Frau, die schon für meine Familie gebetet hatte, 10, 15 Jahre, bevor meine Mutter sich bekehrt hat. Ja, ungefähr, ich weiß nicht mal, 15 Jahre. Die hatte damals ihre Kinder in der Pflege, so Tagespflege bei meiner Mutter. Und die war Christin. Und die betete und betete und betete und irgendwann tatsächlich bekehrte sich meine Familie. Auch so ein Gedanke, für wen betest denn du gerade? Gibt es da irgend so eine unmögliche Familie? Also wir waren die unmöglichste Familie, die du dir vorstellen kannst. Okkult, spirituell verseucht, in jede Richtung gucken und suchen, nur nicht bei Jesus. So, Mama war überall daheim, Wahrsagerin, Esoterik, bis hin ins Okkulte rein. Aber die Frau hat nicht aufgehört, für uns zu beten. Und irgendwann hat's geklappt. Und Anke sagte mir gestern noch, vergiss nicht, die Frau hat Anteil daran. Sag ich, hast du recht, danke, dass du mich daran erinnerst. Ja, das war auch ein Anteil mehr. Es gibt ja viele, die Anteil haben, dass es diese Gemeinde gibt. Aber auch diese Dame hat Anteil daran, dass wir da sind. Und da denke ich immer wieder, das ermutigt uns doch alle, dass für die, die wir heute, wo wir für beten, wer weiß, was aus denen wird. Hätte die doch nie geglaubt, dass aus dieser verrückten Familie mal ein Pastor hervorgeht. Weißt du, das war so weit weg von allem Vorstellbaren damals. Ich kann es mir nur so ungefähr vorstellen, wie es aus ihrer Perspektive aussehen musste. Aber stell dir mal die verrückteste Familie vor, die du so kennst, die kaputteste. Und stell dir vor, was könnte passieren, wenn du für die betest? Nicht nur einen Tag, sondern ein Jahr oder zwei oder zehn. Einfach so lange, wie Gott sie dir aufs Herz legt. Frag doch mal Gott, gibt es so eine Familie oder so eine Person, die jeder aufgeben würde, wo keiner dran glaubt? Ey, Leute, was ist möglich, oder? Wenn Gott mich hierzu machen konnte, was ist möglich? Oder was ist nicht möglich? Ey, seid mal ehrlich, was ist nicht möglich? Guck dich doch selbst an. Wer hätte denn von dir gedacht vor ein paar Jahren, dass du in so einer frommen Truppe hier sitzt? Oder? Mal ehrlich, wer hätte es gedacht? Einige von euch bestimmt, aber andere? Oder? Wir sind schon eine lustige Truppe hier. Und Gott hat uns zusammengerufen. Wir hätten uns nie gefunden als Menschen, glaubt's mir. Wir hätten uns so nie gefunden. Gott hat Humor. Gott bringt die Leute zusammen, die sich selbst nie gefunden hätten, weil sie in ihm leben. Und dann sind Dinge möglich, Leute, die gehen weit ab über alles, was wir uns vorstellen können.
Ja, diesen Gottesdienst beenden wir nicht, ohne die Möglichkeit zu geben, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die vielleicht heute Morgen da sind oder die einen Neuanfang brauchen, das tun können. Und dann möchte ich euch einladen, mit mir aufzustehen. Und wenn ihr das möchtet, wenn das eurem Herzenswunsch entspricht, mir ein Gebet nachzubeten, der Hingabe an Jesus Christus. Die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch gesündigt hat, dass jeder Mensch Dinge getan hat, die Gott verletzt haben, die Menschen verletzt haben. Das nennt die Bibel Sünde. Wir haben alle daneben gehauen. Und für jede Sünde wird eine Rechnung geschrieben. Und diese Rechnung wird spätestens in der Ewigkeit beglichen und bezahlt. Und entweder du zahlst sie selber, die Rechnung für deine Sünden, oder du sagst, danke Jesus, dass du am Kreuz bezahlt hast mit deinem Leben, dass du die Todesstrafe, die ich verdient habe, getragen hast. Und es ist so einfach, und nur Stolz könnte dich davon abhalten, dieses wertvollste Geschenk, was es gibt für einen Menschen, anzunehmen, die Vergebung deiner Lebensschuld. Und wer das möchte, wer da das wiederholen möchte oder zum ersten Mal, den lade ich ein, mir jetzt nachzusprechen. Herr Jesus Christus.
Herr Jesus Christus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Dass du für meine Schuld.
Dass du für meine Schuld.
Am Kreuz gestorben bist.
Am Kreuz gestorben bist.
Bist am dritten Tag wieder auferstanden.
Bist am dritten Tag wieder auferstanden.
Ich komme zu dir.
Ich komme zu dir.
Und bitte dich um Vergebung.
Und bitte dich um Vergebung.
Für jede Sünde, die ich begangen habe.
Für jede Sünde, die ich begangen habe.
Ich bring dir diese Last meiner Schuld.
Ich bring dir diese Last meiner Schuld.
Und bitte dich, vergib mir.
Und bitte dich, vergib mir.
Reinige mein Herz.
Reinige mein Herz.
Füll mich mit deinem Geist.
Füll mich mit deinem Geist.
Und sei der Chef meines Lebens von heute an.
Und sei der Chef meines Lebens von heute an.
Bis zum letzten Atemzug.
Bis zum letzten Atemzug.
Und dann in die Ewigkeit.
Und dann in Ewigkeit.
Danke, dass ich dein Kind sein darf.
Danke, dass ich dein Kind sein darf.
In Jesu Namen.
In Jesu Namen.
Amen. Und während ihr
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Seetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.